ARD. Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir und für alle, die neu vielleicht dabei sind, zum ersten Mal eine Folge dieses Podcasts hören. Ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen und ehemaliger USA-Korrespondent.
Und ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und wir reden über Amerika und Politik in den USA nicht erst seit wir verheiratet sind, sondern das ist ein Thema, das uns schon sehr lange beschäftigt und immer wieder dabei auch, unter anderem weil du aus Green Bay kommst, wo die Green Bay Packers herkommen, ist Football ein großes Thema für uns. Und jetzt gerade, wo die NFL-Saison auf den Super Bowl zuläuft, auf die Playoffs, der Höhepunkt der Saison, ist es in den vergangenen Folgen mal wieder reingeflossen sozusagen. Aber jetzt gab es kein Spiel am Wochenende und trotzdem können wir nicht dran vorbei, weil die Geschichte, die die meisten von euch wahrscheinlich in den vergangenen Tagen verfolgt haben, diesem quasi perfekt ist für diesen Podcast, wenn man so will.
Perfekte Storm. Das ist einfach, diese Schlagzeile ist für uns gemacht, wirklich.
Genau. Also. Football, Pop und Politics, alles in einem. Ja, natürlich ist die Rede von der großen Geschichte Travis Kelce, der Footballstar von den Kansas City Chiefs, der im Super Bowl steht, mit Taylor Swift, der, ja, was ist sie, die Queen of Pop
zurzeit. Queen of Pop-Königin, also wie wir gesehen haben am Wochenende, als sie mehrere Grammys gewonnen hat für ihr Album Midnights, beste Pop-Album und auch Album des Jahres. Also man kommt an diese Frau nicht vorbei. Ne? Also sie ist überall in die Schlagzeilen.
Absolut.
Und jetzt?
Wobei, das wollte ich schon immer wissen bei den Grammys. Bestes Album, da gibt es so viele Kategorien. Das verwirrt einen total, finde ich.
Das, was ich nicht verstehe, ist, was der Unterschied ist zwischen einem Album und einem Rekord. Also insofern, ich dachte, die waren das gleiche Sache. Also
genau, das kann ich auch nicht. 80 verschiedene Kategorien. Irgendwann gibt es so das Album, das, was weiß ich, zwischen Mai und Januar rauskam.
Ja.
Oder,
aber dieses Mal hat ja und Taylor Swift Geschichte auch gemacht am Wochenende, als sie das erste Person ist, der hat für das vierte Mal Album des Jahres gewonnen. Das ist vorher nie passiert. Also insofern.
Und sie hat bei ihrer Dankesrede, ihrer kurzen, auch gleich schon das nächste angekündigt zur Freude ihrer Fans. Hören wir mal kurz rein.
And the Grammy goes to Taylor Swift for Midnight.
Okay, this is my 13th Grammy, which is my lucky number. I don't know if I've ever told you that. So I want to say thank you to the fans by telling you a secret that I've been keeping from you for the last 2 years, which is that my brand new album comes out April 19th. It's called The Tortured Poets Department. I'm going to go and post the cover right now backstage. Thank you. I love you. Thank you.
Ja, also Taylor Swift kommt man nicht vorbei und deswegen ist es eben ein großes Ding, wenn Taylor Swift, und das ist ja die große Debatte der vergangenen Tage gewesen, ihr ganzes Bekanntheitsgewicht, wenn man so will, einbringt in die Politik der USA.
Also sie bringt das nicht selber rein. Sogar Fox News hat angefangen zu spekulieren, dass Taylor Swift könnte ein PSYOP, eine Agentin von der Pentagon, von der Verteidigungsministerium sein. Und die Geschichte geht, dass, also sie ist, hat schon passiert, dass sie hat sich ein bisschen involviert in Politik. In 2020 hat sie Biden unterstützt und ein paar andere Demokraten. Und jetzt sagen die MAGAverse, dass Taylor Swift wird nächstes Wochenende innerhalb der Super Bowl rausgehen und
ihr Freund Travis Kelce gewinnen wird, weil es alles schon vorher abgekartet ist.
Genau, also sie war die letzte paar Monate immer zu sehen bei diesem NFL-Spiel, bei der Chiefs, als sie da war, ihrer Freund zu unterstützen und zu jubeln. Und sie würde bei der Super Bowl ihre Unterstützung geben für Biden. Und dadurch wird sie mobilisieren ihre Millionen von Fans, zum Wahllokal zu gehen im November und für Biden zu wählen. Also das ist mindestens der Geschichte der Woche und wirklich die Megaverse, wenn ich sage Megaverse, ich meine die Mega, die Trump-Unterstützer.
Make America great again. Ja, genau.
Die flippen ein bisschen aus, würde ich sagen. Und viele, die reden über das Thema in jeder Sendung auf Fox News und sagen, dass Taylor soll einfach, also
sich raushalten.
In ihr Stay in Your Lane, also dass sie soll bei Pop, bei Musik bleiben und nicht sich in Politik reinmischen, ist ihre Empfehlung.
Es ist schon eine sehr kuriose Verschwörungstheorie und Erzählung da in gewisser Weise. Und ich finde dabei auch immer sehr lustig, wie in den USA Paare so zusammengeführt werden. Also Jennifer und Ben Affleck und Jennifer Lopez werden Bennifer oder immer so verschiedene. Und Travis Kelce und Taylor Swift werden dann zu Trailer Swelcy oder K-Tay.
Oder TNT.
Auch nicht schlecht, ja, genau. Insofern ist das natürlich immer sehr, sehr gefällig. Aber ja, diese Aufregung auf Seiten der Republikaner, dass sich da quasi jemand da in die Waagschale politisch werfen könnte, was ja nicht neu ist. Es gab schon immer Popstars und verschiedene Sänger aber, und Sängerinnen, die Politik.
Vielleicht nie so groß wie Taylor Swift. Wir wissen, sie ist die Time Magazine Person des Jahres. Sie hat fast 300 Millionen Followers auf Instagram. Also ihr Konzert hat der GDP von verschiedenen Staaten erhöht. Also sie ist wirklich ausverkauft überall, hat eine Milliarden verdient mit dieser Tour, die Eras Tour, die weitergeht. Die kommt nach Deutschland im Sommer. Also sie hat auch eine Welle von von Kurse ausgelöst auf verschiedene Universitäten, inklusive Harvard und Stanford. Aber Arizona State zum Beispiel bietet die Psychology of Taylor Swift an. Oder auf die University of Missouri kann man Taylor Swiftery, Geschichte und Literatur durch Taylor Swift kann man.
Also ich könnte quasi einen Uni-Abschluss in Taylor Swift haben?
Also vielleicht nicht einen Abschluss, aber auf jeden Fall.
Kurse nehmen, ja. Ja, also insofern, da ist jemand, der plötzlich, aber es hat sie noch nicht mal, wahrscheinlich, wenn sie sich entscheidet, ein politisches Endorsement abzugeben, dann dürfte es für Joe Biden sein und gegen Donald Trump. Ich glaube, die Nervosität der Republikaner rührt eben auch daher, dass es aus sich auch gezeigt hat. Sie hat vor kurzem einen Wahlaufruf gepostet, also um sich zu registrieren, das muss man ja in den USA, für die Wahl. Und kurz darauf ist auf vote.org, also die Seite, wo man das machen kann, irgendwie die über 1000% Zuwachs plötzlich an Registration. Also
auf jeden Fall hat sie einen großen Einfluss auf ihre Fans, auf die Swifties. Also muss man sagen, dass, ich weiß nicht, was für ein Prozent, aber viele sind noch nicht 18 Jahre alt. Viele können noch nicht wählen.
Ja eben, warum dann die Aufregung? Also die Swifties sind ja noch gar nicht viele im wahlfähigen Alter. Aber die können natürlich ihre Eltern und Großeltern.
Ja, durch die Familie, aber auch, weil dieses Jahr ist auch ein Jahr, wo viele jüngere Leute wählen nicht so in die großen Zahlen wie ältere Leute. Und das ist immer eine Wahlgruppe, das muss ein bisschen mehr motiviert sein. Und durch jemanden wie Taylor Swift mit ihrem Einfluss, das könnte passieren, dass die in großer Nummer, wie du gesagt hast, also schon angemeldet sind und dann würden mit die Unterstützung oder von Taylor dann zum Wahllokal gehen. Also ist auf jeden Fall.
Wenn Joe Bidens Kampagne eins braucht, dann ist es ein bisschen Leidenschaft und Enthusiasmus und Energy sozusagen.
Ich glaube, der Weiße Haus würde total freuen, wenn diese Verschwörungstheorie echt ist und Swift würde.
Wirklichkeit wird, ja.
Genau. Aber ja, das würden wir erstmal sehen. Aber dass die Republikaner und die Megaverse so viel Angst hat dafür, zeigt ihr großer Einfluss und ich glaube auch, sogar Donald Trump hat in einem Interview mit Rolling Stone gesagt, dass also er ist genauso beliebt, genauso populär als Taylor Swift. Er ist ein bisschen,
das kann er nicht haben,
er kann,
wenn jemand noch
beliebt ist. Ne? Er kann das nicht verweilern.
Ja, und es ist auch nicht so ganz leicht für die Republikaner und auch für Trump. Er ist ja immer bekannt dafür, dass wenn ihm jemand nicht gefährlich wird, aber irgendwie stört, dass er dem dann irgendwelche bösen Nicknames, Spitznamen verpasst oder die auch richtig scharf angeht. Aber Taylor Swift anzugreifen in gewisser Weise und dann ihren Freund mit, wenn man so will, der ja auch ein beliebter Footballstar ist, das ist schwierig. Also ja. Das ist so ein zweischneidiges Schwert, würde man sagen.
Nee, don't mess with the Swifties. Ne? Also das ist eine Armee von Fans, die so treu sind. Donald Trump könnte nur träumen davon.
Ja, und es sieht halt auch nicht so gut aus, wenn man eine junge, erfolgreiche Frau, glaube ich, also für die Psychologie auch des Wahlkampfs, wenn man das tatsächlich dann ins Visier nehmen würde.
Das ist es. Das hat man auch schon gesehen, dass sie hat viel Kritik bekommen, nur als Zuschauer in der Stadion, dass viele Fans haben gemeckert, dass sie so häufig zu sehen war im Fernsehen und die wollten das Spiel gucken. Aber also die müssen ein bisschen aufpassen auf, weil, also wie gesagt, jede Kritik bringt ihre Fans raus und die wirklich, sie verteidigt ihr. Und das sieht auch, wie du gesagt hast, nicht so gut aus, wenn Trump attackiert, besonders wenn er versucht, mehr von die Frauen-Vote zu kriegen. Und das ist nicht eine sehr kluge Art. Aber wie gesagt, Trump kann sich manchmal nicht zurückhalten. Insofern, also jemand in seine Kampagne muss ihm ein bisschen warnen.
Also wir sind gespannt, wie der Super Bowl ausgeht erstmal, wie oft wir da und ob sie es schafft, überhaupt hinzukommen, weil sie gerade in Japan auf Tour ist eigentlich an dem Wochenende, ob sie da rechtzeitig zurückkommt zu dem Spiel in Las Vegas. Der Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers. Aber wie du sagst, ja, Joe Biden kann ein bisschen Energy gebrauchen, aber so ein bisschen Energy hat er selber jetzt auch bekommen, denn am vergangenen Wochenende begann offiziell zumindest auch die Vorwahlsaison für die Demokraten. Wir hatten zwar schon in New Hampshire diese eine Primary, die New Hampshire Demokraten einfach durchgezogen haben, weil sie gesagt haben, uns doch egal, was die Demokratische Partei da als erste Primary auswählt. Aber jetzt ist es offiziell quasi gestartet mit dem Wahlgang in South Carolina und, muss man sagen, ist für Joe Biden ziemlich gut ausgegangen, aber naja, andererseits so wie erwartet auch, oder?
Ja, also er hat South Carolina extra ausgesucht, weil die haben ihm wirklich der Start gegeben in der Wahlkampf in 2020. Es war erwartet, dass Biden würde also Erfolg haben in South Carolina, aber so 96% ist wirklich eine große Erfolg, muss man erstmal sagen, aber dass nur 130 Leute in South Carolina gewählt haben. Aber man muss nicht angemeldet sein mit einer Partei. Das kann sein, also manche, vielleicht nochmal eine Theorie, aber dass manche Demokraten vielleicht warten und wollen lieber wählen in einem republikanischen Contest, das kommt erst ein bisschen später am 24. Februar.
Um Trump zu verhindern.
Genau.
Also, um gegen Trump stimmen zu können, ja.
Aber man könnte auch sagen, man könnte das so sehen, dass vielleicht viele Leute gehen davon aus, dass er der Nominierung kriegt. Also in 2016, als es Hillary gegen Bernie Sanders war, dann haben mehr als 600.000 Leute gewählt. Also vielleicht, weil die haben das gesehen als mehr kritisch, als mehr, na so, es könnte in beide Richtungen gehen und mit beiden.
Ja. Kommt dann immer drauf an, ne? Das erinnert mich ein bisschen, gerade am vergangenen Wochenende haben die Pariser abgestimmt, dass die Parkgebühren für SUVs und große Autos verdreifacht werden, von 6 Euro die Stunde auf 18 Euro die Stunde. Und es waren 54% der Pariser haben dafür gestimmt, aber es waren nur 6% insgesamt der Wahlberechtigten dabei. Also insofern, das muss man immer so ein bisschen in Relation sehen, aber hey, eine Wahl ist eine Wahl und ein Ergebnis bei fast 100% ist, kann man ja dann auf jeden Fall für sich ausschlachten.
Es gibt ihm auf jeden Fall Momentum. Ich meine, er kann das auch sagen, guck mal, ich habe mit 96% der Wahl gewonnen. Also insofern, das ist der Sinn von viel von dieser Vorwahlkampf. Es gibt ein Schwingen, wenn man geht dann in der nächste Runde und obwohl Biden ja unvermeidlich aussieht, jedes kleines bisschen hilft.
Genau, ich glaube, auch andersrum wäre es ein richtig enger Schuh für Biden geworden, hätte er jetzt in South Carolina, was weiß ich, nur 60% geholt oder sowas. Dann hätten alle gesagt, oh mein Gott, also wenn selbst das nicht klappt. Ja, also
eher so, gegen Marianne Williamson
genau,
zum Beispiel.
Also oder? Im eigenen Lager gegen zwei Unbekannte und die Mehrheit ist da quasi nicht für ihn. Also insofern war das schon, glaube ich, wichtig und gut für ihn, aber jetzt nicht irgendwie aussagekräftig, was es dann bedeutet, sondern mit diesem Schwung geht er jetzt in die nächsten Primaries. Und es stehen auch schon die nächsten an, denn zum Beispiel South Carolina ist so früh in der Vorwahlsaison, aber nicht nur für die Demokraten ein wichtiger Stop, sondern, wir haben es auch schon mal angesprochen in vergangenen Folgen, für die Republikaner, beziehungsweise vor allem für eine, nämlich Nikki Haley. Das ist ihr Heimatstaat, sie war da lange Jahre Gouverneurin. Und auch wenn sie in den Umfragen auch dort hinter Trump ziemlich deutlich steht, erhofft sie sich da so einen gewissen Bounce auch so einen Momentum-Swing vielleicht, so wie jetzt beiden.
Sie hat noch ein bisschen Zeit, ne? South Carolina wählt am 24. Februar und sie hat allein im Januar 16,5 Millionen Dollar so gesammelt. Das ist dreimal so viel wie in die letzten paar Monate. Sie hat sogar nach der New Hampshire Primary 5 Millionen direkt danach. Insofern, also obwohl Trump hat gesagt, dass er der Sieger und sie soll raus und viel in der GOP, in der Republikanischen Partei, wollen sie auch raussehen. Also die Wähler geben noch ihr Geld und ihre Hoffnung und Unterstützung und sie kämpft weiter in South Carolina.
Du hast gesagt, du überlegst dir sogar fast, ob du nicht auch Geld spenden solltest an die Haley-Campaign, nur weil du sehen willst, dass sie im Rennen bleibt, um Trump zu nerven.
Er war so, also sagt man, seething. Er war wirklich so genervt, so geärgert, dass sie nicht einfach, ja, er kocht von, genau, also der orange Gesicht wird rot und er sah wirklich wutend aus, könnte das nicht aushalten. Also, und
Haley, dass er nicht einfach beigibt.
Haley ist wirklich, sie hat in die erste Wahlkampfzeit, sie war sehr vorsichtig, ne? Also sie wollte die Trump-Unterstützer nicht komplett wegschicken. Sie wollte die, also
vergraulen,
sie hat,
ja.
Genau, sie hat gewusst, dass die sind ziemlich treu an Trump, aber ne, so, wer weiß, falls sie die Nominierung kriegt, sie will die auch haben eventuell und deswegen, sie will sie nicht ärgern. Aber jetzt, also nach New Hampshire sehen wir eine andere Strategie vielleicht, aber sie hat eine Kampagne, ein paar Werbespots in South Carolina gestartet, die heißen Grumpy Old Men. Also was heißt Grumpy?
Schlecht gelaunte
alte Männer. Und mit verschiedenen Themen von, also sie hat schon selbst gesagt, dass also jeder, die Präsident werden will, soll ab 75 einen Test machen, zu sehen, ob die noch fit sind im Kopf. Also insofern, sie macht kleine Jabs, keine
Nadelstiche,
Richtung, genau. Ja. Also zu sagen, dass die sind zu alt. Sogar in South Carolina geht eine Truck herum, eine kleine LKW mit einem Plakat drauf, wo es steht, so die nächste Präsidentin wird eine Frau, entweder Nikki Haley oder Trump kann nicht gewinnen. Und wenn Biden gewinnt, dann er würde das nicht zu Ende durchziehen und das geht dann an Kamala Harris. Also entweder Haley oder Harris, welche willst du? Und das ist irgendwas, das ich schon von meinem Vater auch gehört habe, dass ein Wahl für Biden ist ein Wahl für Harris und Harris, das kann ist er.
Ein rotes Tuch für
das
viele
für ihn
Republikaner.
Ist das Allerschlimmste, was passieren könnte insofern. Aber wie Haley gesagt hat, also der Gefühl ist von vielen, dass oder der Hoffnung, der Gefühl, das hängt an, mit wem man spricht, dass Trump gewinnt der Nominierung in der Vorwahlkampf, aber kann nicht in einer Generalwahl gewinnen. Also ob das so richtig ist oder
und
nicht.
Und es ist ja nicht ganz unberechtigt zu zweifeln oder in Frage zu ziehen, ob Biden tatsächlich eine volle zweite Amtszeit 4 Jahre lang durchziehen würde oder vielleicht sogar selber irgendwann sagt, Leute, das ist einfach zu viel und dann wird es automatisch Harris. Also damit werden die Republikaner sicherlich im Wahlkampf auch antreten, wenn ihr für Biden stimmt oder wenn der gewinnt, dann kriegt er früher oder später Kamala Harris als Präsidenten und dann ist Nikki Haleys Kalkül, ja, dann wählt doch lieber gleich die erste Frau mit mir. Das ist doch erfolgreicher, ja. Mal gucken. Aber bevor es für die Republikaner nach South Carolina geht, gibt es erst nochmal einen Stopp in Nevada, wo diese Woche der Vorwahlkampf Zwischenstopp macht sozusagen. Und da sieht man, in Nevada gehen wir nur deswegen nicht, weil das besonders wichtig wäre für den Ausgang oder von der Population in Nevada, aussagekräftig. Aber die Besonderheiten des amerikanischen Wahl- und Politsystems sind immer wieder erstaunlich. Und es gibt immer wieder so Einzigartigkeiten, weil eben die 50 Bundesstaaten jeder für sich einzigartig die Regeln und Gesetze aufbauen kann. Und in Nevada werden die Republikaner, wir haben in vergangenen Folgen von Caucuses und Primaries geredet, die Unterschiede. Ne? Ein Primary ist eine Wahl, morgens öffnet das Wahllokal, abends macht es zu und dann wird ausgezählt. Und ein Caucus ist eine Art Versammlung, wo dann vor Ort von denen, die da sind, abgestimmt wird. Und manche Bundesstaaten können sich aussuchen, die machen ein Primary oder ein Caucus. Und Nevada macht beides.
Da gibt es ist ein Schizophren. Ne? Also ja. Welche willst du machen?
Also, es gibt an einem Tag gibt es ein Primary und 2 Tage später ein Caucus.
Aber wie funktioniert das dann? Welcher zählt?
Man muss das ein bisschen erklären. Es ist so, dass der Bundesstaat Nevada gesagt hat, wir wollen das hier so ein bisschen professioneller machen und ein bisschen streamlinen und hat beschlossen, also statewide sozusagen, in Nevada wird es ein Primary geben für die Demokraten und für die Republikaner. Aber die Republikaner, so ein bisschen wie die Demokraten in New Hampshire gesagt hat, uns doch egal, was hier die Obrigkeit sagt. Die Republikaner in Nevada haben gesagt, nee, so ein Primary, das ist irgendwie, das passt uns überhaupt nicht. Das ist auch irgendwie Verschwendung von Steuergeldern und es favorisiert irgendwie andere Kandidaten, die uns nicht gefallen. Wir machen trotzdem einen Caucus. Und das führt dazu, dass die beiden Kontrahenten, Nikki Haley und Donald Trump, auf zwei verschiedenen Wahlzetteln sind. Nämlich Nikki Haley, die beschlossen hat, beim Primary anzutreten, und Donald Trump ist auf dem Zettel beim Caucus. Der hat beschlossen, beim Caucus anzutreten. Letztlich zählt der Caucus, weil es eben die Partei ja entscheidet, wo die Delegierten, die 22 Delegierten für Nevada dann bei der Convention abstimmen werden. Und insofern ist es so eine, wenn man so will, eine private Angelegenheit und der Caucus wird zählen. Und man könnte jetzt sagen, dann ist der Auftritt von Nikki Haley bei dem Primary eigentlich unnötig, das bringt ja nichts. Aber vielleicht ist es ja auch symbolisch. Wir sagen ja immer, alles, was so jedes Steinchen, das hilft, so ein bisschen Momentum zu generieren, kann ihrer Campaign, und wenn es nur die Moral aufrecht hält, guck mal, im Primary haben wir so viel abgeschnitten, auch wenn Trump gar nicht auf dem Zettel stand. Das ist schon ganz kurios, dass er eben das so auf zwei Gleisen fährt. Aber unterm Strich werden die Delegierten an Trump gehen, weil der beim Caucus antritt und der ist derjenige, der zählt, dieser Wettbewerb für die Delegiertenstimmen. Aber Nevada ist wirklich kurios. Es gibt noch eine andere Sache, die ich da entdeckt habe, nämlich es gibt die einzigartige Möglichkeit, man kann ja überall Write-ins, hatten wir ja in vergangenen Folgen drüber geschrieben, man kann einen Namen irgendwo hinschreiben. Aber in Nevada gibt es auf dem Wahlzettel bei allen Wahlen auch eine Linie, die auch ausgedruckt auf dem Wahlzettel so steht, weder noch. Also neither of the candidates. Also das heißt...
Unzufrieden.
Genau. Ja, also und genau das ist der Punkt. Man hat das nach dem Watergate-Skandal, hat man das eingeführt, damit Wähler, die desillusioniert sind oder vergrault, vergrätzt vom politischen System und von Parteien, aber trotzdem zur Wahl gehen wollen, dass sie eine Möglichkeit haben, da ihre Unzufriedenheit irgendwo auszudrücken. Und deswegen gibt es eben den Kreis mit der Linie daneben, wo drauf steht... Neither of, none of the above.
Was passiert, wenn Unzufrieden gewinnt?
Das ist sogar schon passiert.
Echt?
Ja, dann ist trotzdem der als Zweiter dann, das war, glaube ich, bei einem Senats- oder Gouverneursrennen in Nevada, da ist der Zweite dann, hat dann das Amt bekommen, aber mit dem Makel, dass eigentlich die Mehrheit sagt, weder noch. Also keine von diesen Kandidaten
finden wir gut. Bin nur als Zweiter so unzufrieden.
Ja, da geht man mit einem ganz anderen Schwung in sein Amt, ne, wenn man sagt, die Mehrheit. Aber ich finde das total interessant und letztlich ist es auch nur Makulatur. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie sich auswirkt, aber ich finde das irgendwie eleganter, als jetzt einfach, was ich selber irgendwie die Schlümpfe drauf zu schreiben, wenn man einfach keinen der anderen Kandidaten will, sondern man kann ganz legitim, das ist ausgedruckt, steht da, ich mag niemanden, ja. Mach da mein Kreuz. Ja,
also
finde ich toll.
Das toll, aber bringt man nicht weiter. Ne? Es gibt viele, viele Unterstützer jetzt von Biden zum Beispiel. Er war viel unterwegs in die letzte Zeit und besonders, wenn wir reden von junger Wähler und Taylor Swifties. Junge Wähler, die haben gesagt, dass sie können nicht mehr für Biden zustimmen, wenn er also immer noch Israel unterstützt und dass der Krieg geht weiter in Gaza. Also diese Wähler würden auch wahrscheinlich wählen für unzufrieden, weil die können, sagen die, nicht mit einem clear conscience für Biden wählen, wenn er also weiter amerikanische Geld gibt an die israelische Regierung. Und das könnte, mal sehen, ein großes Problem sein für Biden, wenn also so weitergeht.
The Young Vote, ne? Also es geht um Mobilisierung in beiden Campaigns, weil beide Kandidaten, sollte es auf Trump-Biden wieder hinauslaufen, woran es ja aussieht, beide sind nicht besonders beliebt. Sehen wir immer wieder in aktuellen Umfragen auch. Und dann geht es darum, wer mobilisiert quasi gegen den anderen mehr. Also nicht für sich, sondern den anderen zu verhindern, ist jeweils die Strategie, wenn man so will. Und ja, jetzt sind wir mal gespannt.
Nikki Haley sogar versteht, wie wichtig der Youth Vote ist, weil sie versucht auch, also jüngere Wähler zu ihrer Seite zu holen. Sie war am Wochenende auf die amerikanische Sendung Saturday Night Live, das immer spät Samstagabend ist, eine satirische Sendung, und hat in der Opener gespielt in einem Skit, wo eine Schauspieler hat Trump gespielt, und es sollte ein Town Hall, eine Rallye, wo Leute, Zuschauer könnten ihm eine Frage stellen, und sie hat sich selbst gespielt und war auch ziemlich lustig, hat ihm gefragt, warum er wollte nicht auf die Debattebühne mit ihr sein. Und er hat gesagt, warte mal, was macht Nancy Pelosi hier? Weil der Witz war, dass er hat für Nikki Haley und Nancy Pelosi, wie sagt man, verwirrt.
Verwechselt.
Verwechselt. Also.
Die sehen sich ja auch so ähnlich. Ja.
Ich weiß nicht, ob das wirklich die Wähler, die Nikki Haley will, erreichen. Also Saturday Night Live ist vielleicht ein bisschen mehr woke, als vielleicht die Mega-Wähler sind. Aber auf jeden Fall ist eine jüngere Publikum und sie versucht auch, die junge Wähler reinzubringen.
Ja, ich muss sagen, ich freue mich auch in dieser Wahlsaison auf die verschiedenen Saturday Night Live Auftritte der verschiedenen, also legendär und unvergessen, Alec Baldwin als Donald Trump in den vergangenen Jahren. Da gibt es eine Menge sicherlich Gelegenheit, da Dinge aufzugreifen. Schauen wir kurz so gegen Ende dieser Folge noch nach vorne, was ansteht. Es ist Olaf Scholz hat sich angekündigt. Zum dritten Mal als Bundeskanzler wird er Ende der Woche nach Washington reisen. Er besucht Joe Biden, den engsten Verbündeten Europas, auch mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Da hat jetzt die EU ja es endlich geschafft, sein 50 Milliarden Euro Hilfspaket zu schnüren und auf den Weg zu bringen. Und mit diesem Paket im Gepäck sozusagen reist Scholz nach Washington, wobei Joe Biden muss er ja gar nicht überzeugen, aber vielleicht auch insgesamt den Kongress oder überhaupt die amerikanische Politik zu überzeugen, wie wichtig es ist, dass die Amerikaner auch dabei bleiben, die Ukraine zu unterstützen, denn wir sehen, Europa schafft es nicht, Munition ausreichend nachzuproduzieren und zu liefern, aber auch allein das Geld, das die Amerikaner in Aussicht gestellt hatten, beziehungsweise gegeben haben in den vergangenen Jahren, zwei Jahren fast schon dieses Krieges, ja, das ist schwer für die Europäer allein zu kompensieren. Insofern ist das eine wichtige Mission, die Olaf Scholz da hat für die Ukraine sozusagen. Aber das sieht nicht so richtig gut aus. Denn wie gesagt, für Präsident Biden, der hätte schon längst die Gelder bewilligt. Aber die hängen im Kongress und da verhaken sich Republikaner und Demokraten nach wie vor.
Ja, es gibt ein paar Probleme mit der Situation. Also die Senat mindestens haben zusammengearbeitet und haben jetzt einen Deal, das die wollen vorstellen. Das ist 118 Milliarden Dollar für verschiedene Sachen für Einwanderung, Politik, aber auch für Ukraine, Israel und Taiwan. Also das wollen die diese Woche anschauen und sehen, ob es gibt genug Unterstützung dafür. In der Senat, es muss 60 von 100 Senator dafür zustimmen. Und also jetzt fangen die an zu handeln und sehen, ob die genug Leute haben und auf ihre Seite bringen können.
Immerhin, die Fraktionsspitzen haben sich aber geeinigt auf so einen
Deal. Die haben zusammengearbeitet.
Nach wochenlangen Auseinandersetzungen.
Was schon ein großer Schritt ist. Aber auch wenn der Senat aber eine Einigung finden können, das ist nicht genug. Der Haus muss auch zusammenkommen und dafür zustimmen. Und wie wir wissen, Trump fand die Idee von einer neuen Einwanderungspolitik nicht besonders gut, besonders in einem Wahlkampf, ja, und wollte diese Sieg nicht an Biden und die Demokraten geben, hat das auch zu die Speaker Mike Johnson Bescheid gesagt. Johnson war schon unterwegs am Wochenende mit die Talkshows und hat gesagt, dass er ist in charge, nicht Trump, aber trotzdem.
Das glaubt er, glaube ich, selber nicht wirklich.
Eher unwahrscheinlich aus.
Ja. Aber es ist schon interessant, ne? Weil Einwanderung ist ja das große Ding, womit auch Trump, ne, Build the Wall, gepunktet hat und das den Republikanern ja so wichtig ist.
Ja, aber Trumps Ding, nicht?
Aber, ja, genau, aber da, wenn die jetzt eine Einigung fänden, dann würde das ja quasi als Sieg, wenn man so will, für Joe Bidens Seite gewertet und in diesem Wahlkampfjahr wird da. Ja. Und das ist das, was wiederum die Leute an der Politik dann verzweifeln lässt, dass es Entscheidungen nicht für das for the good of the country, wenn man so will,
ja,
also getroffen werden, sondern rein parteipolitisch.
Ja, genau, aber die Republikaner können kritisieren, dass wie schrecklich alles gelaufen ist unter Biden. Aber wenn die haben jetzt eine Chance, irgendwas dafür zu tun, eine Lösung zu finden, dann sagen sie nein. Insofern, die Frage ist, ob das dann würden zurückkommen und to bite them in the ass, wie wir sagen. Also und eine Liability.
Der Schuss geht nach hinten los, würden wir im Deutschen sagen.
Also vielleicht mehr eloquent. Aber ob das ein Problem in der Zukunft sein können, weil die sagen eine Sache und dann tun was dagegen. Insofern, Wähler würden das dann durchsehen, als ziemlich durchsichtig, transparent. Sutherland.
Es ist, unterm Strich bleibt aber, dass dann es keine Gelder geben wird für die Ukraine, weil dieses Gesamtpaket, das da versucht wird zu schnüren, eben nicht durchgeht. Und das ist das große Problem. Und ich glaube, das ist zwar schön, dass Olaf Scholz da nochmal für werben wird diese Woche in Washington, aber die Prioritäten bei den Abgeordneten sind irgendwie andere. Und in der Zwischenzeit wird es, glaube ich, immer schwieriger für die Ukraine. Und das im Senat wird das so gesehen, deswegen hat man da sich jetzt auf so einen Kompromiss geeinigt, aber im Haus ist es noch ein weiter Weg. We shall see.
Hoffentlich kann der Bundeskanzler die überzeugen und mit seiner Diplomatie und
mit seiner
Charisma und helfen, das durch den Kongress zu kommen. Also, ob jemand das machen kann, dann vielleicht ist das Herr Scholz.
Das lasse ich jetzt mal so stehen und jeder macht sich seinen Reim darauf. Und bevor wir zum Ende dieser Folge heute kommen, weil wir gerade schon wieder Redewendungen eben kurz angerissen hatten, wollte ich eine auflösen. Wir hatten in einer Folge vor kurzem die Redewendung etwas auf Herz und Nieren prüfen. Hattest du ja mich dann etwas schräg angeguckt. Und
noch nie gehört.
Und wir konnten uns nicht ganz erklären, woher diese Redewendung kommt, warum man das so sagt. Und ich war neulich zu Gast bei SWR3 bei Christian Thees, bei Talk mit Thees, und habe darüber gesprochen, dass wir oft in unserem Podcast bei Amerika, wir müssen reden, solche Redewendungen aufgreifen, die auch spontan teilweise kommen. Und wer weiß, vielleicht machen wir tatsächlich irgendwann mal eine eigene Folge nur dazu. Da habe ich auch schon wieder diese Woche Zuschauerpost bekommen, dass wir das doch unbedingt mal machen sollten. Auf jeden Fall habe ich darüber gesprochen und wir haben eine aufmerksame SWR3-Hörerin, hat daraufhin Christian und mir geschrieben und gesagt, hört mal zu, diese Redewendung, und das wollte ich kurz vortragen, also ich bedanke mich an der Stelle auch für die Zuschrift. Die Redewendung etwas auf Herz und Nieren prüfen geht demnach, sagt die Zuhörerin, auf eine biblische Textzeile zurück, nämlich auf Psalm 7,11 und aus dem religiösen Schriftentum des Judentums, und die Funktion des Gehirns war damals noch nicht so erforscht, weshalb man dem Herzen das Denken, Planen, Wollen etc. zuschrieb, und die Nieren, aber auch die Leber war zu der Zeit, galt als Sitz der Emotionen. Ja, man sagt ja auch, es geht einem an die Nieren oder einem läuft eine Laus über die Leber. Hast du das schon mal gehört?
Ja, was sagen wir, what crawled across your liver?
Ach echt?
Oder sagen wir das nicht? Vielleicht du hast das mal gesagt. Ja, ich weiß nicht.
Es ist in unserem Englisch für Runaways oder Jinglish. Ja, aber im Deutschen sagt man, es geht einem an die Nieren oder eine Laus läuft über die Leber. Also der Bezug zur Gefühlswelt der Organe ist da auf jeden Fall deutlich und bis heute eben noch kennbar. Und deswegen wird etwas eben auf Herz und auf Nieren geprüft. Also vielen Dank für diese Aufklärung und wir freuen uns immer für Zuschriften und weitere Ergänzungen dieser Art, aber auch jegliche andere Art. Die entsprechende E-Mail-Adresse in den Shownotes. Und in den Shownotes findet ihr auch den Link zu einem Podcast von den Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau, 11KM. Nämlich, die haben dieses Phänomen Taylor Swift und der Wahlkampf, über das wir anfangs dieser Folge gesprochen haben, auch nochmal vertieft und aufgegriffen. Und wer da nochmal ein bisschen was hören möchte dazu ausführlicher, der kann da gerne mal reinhören. 11KM in der ARD Audiothek zu finden natürlich, aber auch der Link in den Shownotes. Für uns war es das aber für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Wenn ihr euch für politische Themen interessiert, aber ihr wollt was anderes als immer nur schlechte Nachrichten, dann hört doch mal bei uns in Politikum, den Meinungspodcast, rein. Wir gucken mit Humor aufs politische Weltgeschehen von Berlin bis Buenos Aires. Uns geht's um Meinungen, die inspirieren. Und wir führen auch in jeder Sendung Gespräche auf Augenhöhe zu Themen, die gerade relevant sind. Zum Beispiel die Work-Work-Balance. Oder was ist eigentlich die Normalität, die wir uns alle zurückwünschen? Oder brauchen wir jetzt einen Coach, um das Leben überhaupt auf die Reihe zu kriegen? Uns gibt es Montag bis Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Politikum, der Meinungspodcast.